Einmal die große Auswahl, was Laufpodcast angeht. Die unglaublichste Geschichte aus der Eventbetrachtung. Der unglaublich gut vorbereitete Marathon und natürlich sensationeller Gast Gesa Krause im Besser Podcast heute von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Also ich freue mich jetzt schon auf gleich, ne? Also vor allen Dingen natürlich auf Gesa gleich, logischerweise, wird bestimmt sehr cool. Freut uns natürlich sehr, dass Gesa für uns Zeit hat. Philipp freut sich schon wahnsinnig auf seinen Marathon am kommenden Wochenende. Top vorbereitet, all in shape, ja. Er wird euch allen übrigens seinen kompletten Plan zuschicken. Ihr werdet ein weißes Blatt bekommen. Wie geht's dir?
Ach, Ralf. Also ich freue mich, dass ich heute mal wieder aktiver an einer Podcast-Aufnahme hier von uns teilnehmen kann. Das war echt letzte Woche nicht möglich. Inzwischen mit Kräuterbonbon im Hals ist die Stimme geölt genug, dass ich mich hier auch verbal einschalten kann. Gut ist noch anders, sage ich mal, aber zumindest mal kein Fieber mehr und die Halsschmerzen eigentlich seit, ich würde sagen, gestern Abend auch fast weg, ja, fast weg. Und ich habe das ja auch in meiner Insta-Story gesagt, denn ich war am Freitag tatsächlich noch beim Arzt, einfach weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, ob alles soweit in einem normalen Rahmen ist, beziehungsweise was der Arzt davon hält, dass ich vorhabe, in einer Woche einen Marathon zu laufen. Ja, das solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr an irgendwas rumlaboriert und irgendeine sportliche, sportliche Schandtat vorhabt, die vielleicht ein bisschen länger ist als ein Zehner, aber selbst bei einem Zehner soll man da vernünftig sein, lasst euch lieber einmal mehr durchchecken. Und ich bin, glaube ich, auf einem guten Wege, dass ich am Sonntag im Rahmen meiner Staffel bei der Challenge Rot starten kann. Zumindest bin ich positiv. Ich bin immer positiv.
Also, ausnahmsweise mal nicht positiv getestet vor einem Marathon. Das hatten wir auch schon alles, ne?
Ja, das hatten wir auch schon, ja. Das wäre der Supergeiz gewesen. Du hast es ja schon gesagt, weißes Blatt Papier. Also ich fühle mich extremst unvorbereitet, wenn nicht sogar so schlecht wie noch nie vorbereitet auf einen Marathon. Und die zu erwartenden, Temperaturbedingungen, die werden die Sache extra hart machen. Aber, was natürlich gleichzeitig eine Riesenmotivation ist, für mich irgendwie am Sonntag da zu starten und meinen Teil in dieser Staffel beitragen zu können, ist, dass diese AG1, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, All-Star-Staffel klingt jetzt sehr hochtrabend, aber es ist ja inzwischen per Pressemitteilung rausgegeben worden, wer noch meine MitstreiterInnen sind. Das ist einmal wirklich, also da bin ich ja gefühlt ein kleines Licht in diesem Verbund. Einmal natürlich Sarah Wellbrock als Schwimmerin und Christoph Strasser als unser Radfahrer, der, du kennst ihn, glaube ich, 6-mal, 7-mal das Race Across America gewonnen hat. Sarah Wellbrock, WM-Medaillengewinnerin, wenn nicht sogar Weltmeisterin, korrigier mich. Ich glaube, also auf jeden Fall Medaillengewinnerin. Und ich darf da Staffel laufen und ich hoffe sehr, dass das einigermaßen für mich erträglich wird. Ich hoffe auf den Support an der Strecke und freue mich natürlich trotzdem irgendwie drauf, mal wieder eine Startnummer am T-Shirt, am Trikot zu haben. Ein Teil der Motivation, ich habe es ja schon, glaube ich, gesagt, es ist eine Charity-Staffel, ist, dass AG1, unser Partner hier auch im Podcast, sage und schreibe 10.000 Euro an die Deutsche Lebensbrücke spenden wird. Die Deutsche Lebensbrücke, die setzt sich gegen Kinderarmut in Deutschland ein und versorgt seit inzwischen schon 2009 täglich 200 bis 250 Kinder mit einem kostenlosen und gesunden Frühstück. Und wenn Charity Anlässe nicht ein guter Grund ist, dass man auch mal auf die Zähne beißt, dann weiß ich auch nicht. Insofern, es sind noch ein paar Tage bis dahin. Und ich werde sehr unvorbereitet da laufen, aber ich freue mich trotzdem drauf.
Also erstmal wird es ja das erste Mal, dass du jetzt als Aktiver in so ein Triathlon-Ding reinschnupperst. Oder hast du schon mal irgendwo staffelmäßig irgendwas gemacht? Nee, ne?
Stopp. Doch, ja? Stimmt. Das habe ich fast gelogen. In Regensburg nicht bei diesen Langdistanzentwürfen, die alle hier gescheitert sind, sondern es gibt ja auch einen sehr etablierten, wie sagt man, olympische Distanz quasi im Sommer. Da habe ich einmal mit ein paar Kumpels in der Staffel mitgemacht, aber das war halt ein Zehner.
Also tatsächlich, damit wir das noch kurz loswerden, an dem Wochenende in diesem Sommer wäre eine Option für mich, noch irgendetwas in Richtung Wettkampf zu machen. Und natürlich ist der Regensburg-Triathlon sofort bei mir aufgeploppt. Ja.
Gästezimmer noch, wäre jetzt ready. Noch, wir haben sogar eine fertige Terrasse, Ralf. Also
was soll ich denn auf der Terrasse?
Mein ja, ausruhen. Tapering vorher.
Ausruhen. Ich sehe schon, du hast das noch nicht ganz verstanden mit diesem Prinzip, aber egal. Nur jetzt in so eine Riesenveranstaltung wie Challenge Rot reinzuschauen, ist natürlich nichts gegen alle anderen Veranstaltungen, aber im Prinzip haben wir ja zwei fette Dinger. Das eine ist Frankfurt, das andere ist Challenge Rot. Das gesamte Feeling da in der Region rund um Rot, das ist schon eine einmalige Geschichte. Ich würde sogar sagen, weltweit einmalige Geschichte. Da kriegst du einen ganz anderen Vibe mit. Ja, das ist schon crazy. Und du musst dich darauf einstellen, dass wenn du losläufst, also da sind jetzt nicht viele, die schlecht laufen um dich rum, ne? Weil du bist dann relativ weit vorne. Ich nehme mal an, also selbst wenn ihr werdet ja jetzt nicht mit den Profis los.
Nee, ich glaube, wir haben echt einen langen Verzug, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich musste mal in die Startunterlagen schauen, 2 oder 3 Stunden Differenz, glaube ich, was ja auch gut ist. Ja. Ich finde, das sollte nicht dieses eigentliche Triathlonrennen stören, meiner Meinung nach,
wenn der Staffel startet. Da bin ich komplett bei dir. Das ist aber auch tatsächlich gedacht und mitgedacht da in Rot, logischerweise, weil es ja Quatsch da, euch irgendwie die Bühne zu geben für die Profis, das ist deren Rennen, das ist deren großer Auftritt.
Absolut.
Aber Sarah wird relativ zügig schwimmen, auch wenn sie ja gerade ihre aktive Karriere beendet hat. Ja,
ja, stimmt.
Der Christoph ist noch im Trainingslager. Ich glaube, es geht jetzt nicht bei ihm primär um Rot, aber der hat ja immer große Ziele, ne? Also von daher, das wird jetzt schon relativ schnell sein vor dir. Gut, wenn du 3 Stunden Marathon läufst, dann ist, glaube ich, auch okay.
Ist wahrscheinlich auch okay. Ja, ja. Das traue ich mir irgendwie noch zu, dass ich das hoffentlich durchbekomme. Und ich sage euch, Leute, wenn ich am Ende gehen muss, das wird durchgezogen. Ich habe das wirklich schon vor Monaten, möchte ich sagen. Wenn nicht sogar, das könnte einer der Events, der Termine sein, dieses Jahr, wo vielleicht sogar schon letzten Herbst mal feststand, dass ich das mit AG1 damals ausgemacht habe. Die hatten da schon diese Idee, haben gesagt, hey, wir wollen mit unserem Charity-Partner was machen. Das soll aber auch natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema geben. Wärst du da dabei? Das war also lange, bevor ich wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, ob ich noch aktiv bin in diesem Jahr als Leistungssportler. Und dass jetzt natürlich das Timing mit dem Infekt jetzt so reinfällt, ist natürlich mehr als unglücklich, aber das ändert nichts daran, dass ich da zu meinem Wort stehen möchte und wie gesagt, wenn es kommt, wie es kommt, ich werde da sein und ich werde das Ding schon irgendwie durchbekommen.
Denk an Fueling, das ist eine ganz andere Kiste im Sommer. Du bist aber doch eigentlich okay mit Laufen im Warmen, oder?
Ja, also ich habe es als Bahnläufer, hatte ich jetzt nicht das große Problem damit, aber 5000 Meter und Marathon ist natürlich ein bisschen ein anderer Schnack sozusagen. Ich fand 5000 früher im Sommer eigentlich ganz geil, wenn es warm ist. Ich war da, mir war es lieber 25 Grad statt 15, aber das war auch mehr so der, weiß ich nicht, die Saison war im Sommer, man war auch angepasster. Jetzt beim Marathon wird es eine Premiere. Also Rio war damals eklig, aber es war nicht so warm, wie es jetzt wahrscheinlich in Rot sein wird. Dafür war es halt in Rio mit der Luftfeuchtigkeit wesentlich anders als jetzt hier im Hochsommer in Deutschland. Wird auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Und, das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, falls jemand von euch in Rot sein wird, sagen wir mal schon länger, Freitag früh wird es einen Community-Run geben von AG1 und In Silence, den ich leiten darf. Und wir machen danach, glaube ich, noch eine Recovery-Session, auch mit Blackroll und so. Das könnte ganz cool werden. Also Freitagmorgen werde ich schon mal in Rot sein. Alles Weitere, wann und wo genau wir uns da treffen, das muss ich die Tage nochmal eruieren und dann kann ich das in der Story auf Insta teilen.
Ja, auf jeden Fall. Das Profi-Setup ist natürlich auch spektakulär, ja, um das mal so auszudrücken. Also bei den Frauen. Ich finde das Frauenrennen tatsächlich diesmal sogar noch spektakulärer, weil Laura Philipp ihr Debüt macht in Rot und da auf Anne Haug und Chelsea Sodaro trifft, die beiden letzten Hawaii-Champions. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Bei den Männern Sibi Kienle, Patrick Lange, name it. Also wirklich auch ein top, top, top Feld. Und ich freue mich drauf. Ne? Ich bin auch da, ja. Schaut mal bei Niklas Bock beim Triathlon-Studio vorbei. Da werde ich am Sonntag mit eingreifen in der Highlight-Show nachmittags, spätnachmittag. Ne? Also da solltest du da sein. Wenn du das vielleicht einrichten könntest, dass du dann da bist.
Ey, pass auf, Ralf. Ich werde mal gucken. Ich glaube, hatten wir nicht irgendeiner dieser E-Mails oder Gruppen hat mir, glaube ich, mal einen prognostizierten
Zieleinlauf.
Zieleinlauf.
Okay.
Aber wie das halt immer also so ist,
wenn man so viele. Ja, wir können ja zwischendurch auch mal noch kurz den Werbeblock starten, weil völlig überraschend ja auch unser langjähriger Partner für diese Folge AG1 ist. Ja, also da seid ihr natürlich immer an der richtigen Adresse, wenn ihr neben einer guten Ernährung euch noch gegen Stress, zusätzliche körperliche Belastung oder sonstige Einschränkungen in eurem körperlichen Zustand wappnen wollt. Selbstverständlich habe ich jetzt schon meine Travel Packs rausgelegt und wir haben natürlich wie immer für euch nicht nur die dringende Empfehlung, sondern auch das spezielle Angebot und mit einer neuen Landingadresse.
Richtig, ja, AG1 wird das Produkt jetzt schon länger genannt und dementsprechend hat sich auch die Landingpage geändert. Ihr findet das Ganze natürlich bei uns auch in den Shownotes, aber ich lese es auch hier gerne nochmal vor. Zukünftig heißt die Landingpage, über die ihr unser Community-Angebot bekommt, drinkag1.com/bestzeit. drinkag1.com/bestzeit. Da findet ihr unser Community-Angebot, von dem Ralf eben schon sprach. Also zusätzlich zum klassischen Monatsvorrat AG1 gibt es noch eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker, 5 praktische Travel Packs und euren Jahresvorrat an Vitamin D3. Und ja, ich habe tatsächlich gerade vor der Aufnahme hier auch gepackt, Ralf, denn für mich geht später noch nach Hamburg. Da habe ich die nächsten 3 Tage einen Werbedreh und Travel Packs sind schon im Rucksack eingepackt. Die sind natürlich essentiell, um auch zu schauen, dass ich hoffentlich bis Sonntag wieder einigermaßen, zumindest energetisch, auf dem Damm bin. Und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich geschafft, hier nochmal in unseren Unterlagen rumzukrusteln. Also, pass auf, Nachmittag wird schwierig, Ralf, weil es ist wohl so, dass wir erst, wie schon vermutet, 2,5 Stunden später starten. Das heißt, ich glaube, der Start der Profis ist um 6.30 Uhr und die Staffeln starten circa gegen 9 Uhr. Und jetzt ist die vorhergesehene Endzeit, steht hier gegen 19.45 Uhr.
Ja, da musst du dich aber ein bisschen beeilen, weil um 19 Uhr ist die Show und die geht bis 19.45 Uhr. Wir wollen dich in der Zeit live im Ziel haben.
No pressure, okay.
Was hast du denn da für eine Zeit angegeben? Hast du gesagt, ich laufe 2.20 oder was?
Ja, ich hatte, glaube ich, als wir da im Oktober letzten Jahres drüber sprachen, dachte ich so, ey, irgendwas zwischen 2.20, 2.30
wirst du schon hinbiegen,
ist so ein Longrun-Tempo bei mir, wenn ich normal einen 40er mache halt so, ne? Da war ich natürlich noch auf einem anderen.
Die Change.
Genau, auf einem anderen Setup. Jetzt denke ich mir, ey, die letzten Wochen waren die unsportlichsten Wochen, glaube ich, seit Jahren bei mir. Teilweise unverschuldet, siehe sowas wie jetzt, was dazwischen kam, teilweise auch wirklich nicht viel Bock gehabt, jetzt so nach dem Karriereende irgendwie, um Abstand zu gewinnen und teilweise auch einfach super busy gewesen, weil das ist wirklich das, da müssen wir in meiner extra Folge nochmal drüber machen irgendwann. Ich kann mich jetzt, obwohl ich ja noch nicht so lange Vater bin, aber ich kann mich jetzt inzwischen schon sehr gut in das Leben aller normalen Menschen reinfühlen, die da draußen jetzt eine Family
jetzt
haben.
Jetzt hör auf zu heulen. Wir besprechen das Thema. Wir besprechen das Thema ja gleich mit Gesa. Ja, und
ich wollte gerade sagen, es ist wirklich, die Zeit musst du dir extrem gut einteilen auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt die letzte Zeit schon gemerkt. Das war mit diversen beruflichen Verpflichtungen schwierig, weil was fällt als erstes weg? Bei mir oftmals dann leider
das Laufen.
Wo ist das? Das sind die sportliche Thematik. Ja.
So, pass auf.
Du hast noch eine Story vorbereitet.
Ich habe eine Story vorbereitet, weil das ist schon wieder so unfassbar. Ja. Also ihr erinnert euch ja noch an Barclays Marathons. Das von dem unnachahmlichen Gary Cantrell, a.k.a. Lazarus Lake, veranstaltet wird. Der hat auch eine andere kleine Veranstaltung noch, die heißt Backyard. Ja, da geht es in einer 4,16667 Miles Runde, so lange, bis keiner mehr kann. Und weil das den kleinen Freunden in Australien etwas zu langweilig war, ja, haben die ein Backyard Ultra Australia gemacht. Das läuft gerade. Ja? Und dieses Ding heißt Dead Cow Gully. Dead Cow Gully ist praktisch die Schlucht der toten Kuh. Mhm. Da ist halt irgendwann eine Kuh verendet, weil sie vom Weg abgekommen ist und dann wenige Meter vor dem rettenden Flüsschen verendet ist. Ja, weil es da so trocken und heiß ist. Da findet derzeit The Dead Cow Gully statt. So, jetzt mal kurz gerechnet. Ja, 4,166 und so weiter. Jedenfalls, die laufen 6,7 Kilometer. Das Prozedere ist folgendes: Du läufst 6,7 Kilometer in einer Stunde. In jeder Stunde. So lange, bis keiner mehr kann. Das heißt, wenn du wiederkommst, nach 30 Minuten, hast du 30 Minuten Pause, läufst du das nächste Ding. Ja? Und so lange, bis keiner mehr kann. Ihr könnt euch alle vorstellen, dass man vielleicht nicht nach 13, 14 Mal, also Stunden, nicht mehr eine halbe Stunde läuft, die 6,7 Kilometer. Dann wird es halt hinten raus auch schon mal eng. Wenn du nicht rechtzeitig zum Startzeitpunkt da bist, bist du draußen. Ja? So ist das Prozedere. Ja? Es gibt drei Dinge, die dich das Rennen beenden lassen. Entweder du schaffst die Runde nicht in einer Stunde oder du schaffst es nicht rechtzeitig an die Startlinie oder du sagst, yeah, I'm done, mate. Ja, so pass auf. Oder passt auf, ihr Lieben, weil das ist wirklich, das ist schon wieder so out of everything. Die Freunde sind jetzt schon seit ein paar Tagen unterwegs, ja? Sie sind noch zu viert, ja? Und was soll ich sagen? Sie haben jetzt begonnen, lass mich gerade gucken, ich will es nämlich genau haben, Sie sind jetzt bei der 64. Runde.
Was?
Ja, 64. Runde, also mal ganz kurz hochgerechnet, so grob 425 Kilometer in einer Runde.
Abgefahren.
Ja, und es sind jetzt noch drei, lese ich gerade, ja, es kam jetzt gerade rein, also drei sind es noch, ja. Dabei ist halt auch mit Harvey Lewis einer der Absolventen des letzten Barclays-Marathon. Ja, heute Nacht, das heißt in der australischen Nacht bei uns am frühen Morgen, musste leider einer aufgeben, weil er zusammengebrochen ist. Dann haben sie auch mal ganz kurz den Krankenwagen geholt. Der war ursprünglich mit seinem Sohn gestartet. Ne, Kasper Chuck heißt der. Der Sohn ist 14. Und der hat aber auch über 100 Kilometer mit seinem Vater zusammen absolviert auf dieser Runde.
Was?
Ja.
Das finde ich schon grenzwertig, muss ich sagen.
Ja, also. Aber das sind halt auch Australier und so. Da, das ist Outback Queensland. Ja, da ist es sehr, sehr trocken und sehr staubig.
Und das
und es ist, da gibt es zwar so ein bisschen Wald und Buschbestand, aber nicht so viel. Man läuft auch relativ viel im freien Gelände. Ja, und der hat sich dann behandeln lassen, der Vater, und der hatte halt einen geschwollenen Fuß und hat dann sich nicht die Ehre nehmen lassen, die 63. Runde selber einzuläuten, ne? Weil da gibt es so ein kleines Glöckchen, das läutet dann die Runde ein. Ja, also nochmal, sie haben jetzt Loop 65 im Angriff, ein Australier, ein Neuseeländer und ein US-Amerikaner, ja, nämlich dieser besagte Harvey Lewis, Lewis Harvey, ja. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja? Dead Cow Gully empfehle ich euch bei Instagram. Viel Spaß. Aber es sind sehr schöne Bilder. Es ist ziemlich, ziemlich schön da in Queensland.
Also beeindruckend, was manche Menschen sich für Challenges suchen und vor allem, wie man darauf kommt. Ich schätze mal, das Teilnehmerfeld wird jetzt auch eher exquisit gewesen sein und nicht ganz so, es ist kein Massenevent, schätze ich jetzt mal, nachvollziehbarerweise interessant, aber dass sowas
Ja, aber ihr erinnert euch, bei Barclays werden ja nur 40 Leute überhaupt zugelassen. Da waren jetzt schon, deutlich mehr. Ne? Also du kannst dich da frei anmelden, weil es ist ja Last Man Standing, das Prinzip. Das heißt, du läufst ja im Prinzip so weit du kannst. Ja, und es ist halt ja, dann doch eine schlichte Runde von 6,7 Kilometer. Ist jetzt nicht so wie Barclays, wo man dann 25 Kilometer oder 30 Kilometer durch den Wald in Nacht und Nebel und alles Mögliche, das ist ja dann doch schon auch
schon vom
Sicherheitsaspekt her und so ein bisschen anders.
Ne? Geordneteres Setup,
ja.
Genau.
Ja, aber challenging, sagen wir mal so. Ja,
ja, krass.
Gut, dann wenden wir uns doch einer Frau zu, die auch ein paar Challenges hinter sich hat, aber einfach oder einfach Mutter geworden ist, je nachdem. Ja, und wir freuen uns sehr, dass sie dazu gesagt hat heute.
Ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass sie bei uns zu Gast war. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf 2022, aber das stimmt gar nicht. Ich habe natürlich vorher nochmal nachgeschaut. Sie war unmittelbar nach den Olympischen Spielen 2021 das letzte Mal bei uns zu Gast. Ralf hat es gesagt, viel passiert in der Zwischenzeit. Gisa ist Mutter geworden, ist aber auch schon wieder im Trainingsaufbau für einen, ja, ich sag mal, späten Saisoneinstieg. Das wird sie uns vielleicht erzählen oder auch nicht. Oder in die Vorbereitung auf jeden Fall für Paris 2024. und freuen uns sehr, dass sie uns ein bisschen ihrer sehr kostbaren Zeit schenkt, denn das war natürlich, verständlicherweise ist das jetzt sehr eng, wenn man zweimal am Tag trainiert und Mutter ist und so weiter und so fort. Und ja, Gisa ist verrückt genug und spontan genug, dass sie heute gesagt hat, ja, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, hier zwischen 4 und 5, komme ich gerne rein. Und deswegen würde ich sagen, klauen wir nicht zu viel Zeit, holen wir sie gleich dazu. Ja, herzlich willkommen, Gisa.
Gut, Gesa, dann sagen wir herzlich willkommen, Gen, bei uns. Philipp hat schon nachgeschaut. Das ist echt sehr lange her. Du warst kurz nach den Olympischen Spielen bei uns zu Gast. Wir haben gedacht, es wäre vorgestern gewesen, aber so rinnt die Zeit dahin. Ja, und jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie geht's dir? Was machst du?
Vielen Dank erstmal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon so lange her ist, aber grundsätzlich ist es wirklich so, die Zeit rast unwahrscheinlich und ich glaube, das kommt mit dem Alter, aber alles gut, mir geht's gut. Als frisch gebackene Mama und gerade im Wiedereinstieg mein Comeback zu versuchen und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es ist alles sehr aufregend, sehr neu, aber auch wunderschön.
Ich kann das natürlich in Teilen sehr gut nachvollziehen, minus, dass ich kein Comeback mehr anstrebe sozusagen. Und natürlich hat man als Vater immer die etwas leichtere Rolle, wenn man denn wieder irgendwie vielleicht in Wettkampfbetrieb einsteigen will. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass du wahrscheinlich mit sehr viel Glückshormonen aktuell jeden Tag durchs Leben gehst. Und es ist für dich, du hast es vorher gesagt, off-record, natürlich jetzt wahrscheinlich zeitplanerisch alles ein bisschen schwieriger, das alles unter einen Hut zu bringen, weil wer dir auf Instagram folgt, wird ja schon sehen, dass du auch 2 bis manchmal, glaube ich, auch sogar 3 Einheiten am Tag machst. Du machst sehr viel Alternativtraining, sehr viel auch Kräftigungstraining, läufst aber auch wieder. Ich glaube, gestern sogar Tempoläufe, oder?
Vorgestern. In der Tat. Ich habe 4 Wochen nach der Geburt wieder mit dem Lauftraining angefangen. 10 Tage nach der Entbindung stand ich schon wieder auf dem Crosstrainer. Ich habe mich einfach wirklich gut gefühlt und habe da sehr auf mein Körpergefühl gehört und habe dann jetzt vor 2,5 Wochen mit Tempotraining wieder angefangen und aktuell mache ich das 2x die Woche, unter anderem auch wieder mit meiner Trainingsgruppe, was sehr schön ist, weil da war ich ja jetzt doch viele Monate raus und viele Glückshormone sind dabei. Es ist halt nach so einem Tag, wo ich dann auch unter anderem nach Frankfurt fahre, um dann eben mit der Gruppe zu trainieren und wahrscheinlich schön abends wieder nach Hause zu kommen oder nachmittags dann die Kleine wieder in den Arm zu nehmen. Und man muss einfach seinen Alltag wirklich neu strukturieren. Und das gelingt mir aber in der Tat ganz gut und ich bin damit sehr zufrieden, wie es bisher läuft. Ich glaube, dass es auch schwer planbar ist für die Zukunft, weil da immer wieder neue Phasen kommen und man das dann anderweitig wieder neu organisieren muss. Aber bisher klappt es sehr gut und ja, macht viel Spaß und ist irgendwie auch eine tolle Herausforderung.
Nimm uns nochmal mit über deine Zeit der Schwangerschaft, weil du hast das ja in weiten Teilen auch der Öffentlichkeit vermittelt, was ich wirklich super fand, weil viel zu wenig drüber gesprochen wurde, weil in weiten Teilen der Gesellschaft ja Schwangerschaft als eine Einschränkung begriffen wird oder ja nah an Krankheit, dass man sich nur auf den Sofa setzen muss oder dergleichen mehr. Wir sind jetzt alle aus dem sportlichen Kontext und haben, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu einer Schwangerschaft, aber auch zu Körperlichkeit und solchen Dingen als Menschen, die vielleicht nicht so aus dem Sportkosmos kommen. Nimm uns mal mit, wie das für dich gelaufen ist und wie auch die Reaktionen in deinem näheren oder weiteren Umfeld waren.
Jetzt muss ich mich bemühen, nicht zu ausführlich zu werden, weil das ist ja ein wirklich sehr komplexes Thema.
Dafür ist ein Podcast aber sehr gut geeignet.
Grundsätzlich hatte ich nie wirklich Angst davor, irgendwann mal schwanger zu werden und beides gegebenenfalls miteinander zu verbinden, weil mein Trainer hat mir das mit Katrin immer so vorgelebt und sie haben natürlich viel darüber erzählt, wie sie das gemacht haben und daher war das immer für mich so, das ist machbar und das geht irgendwie und das war auch was, wo ich dann gesagt habe, als ich die Entscheidung irgendwann mal für mich treffen sollte, dass ich das auch sehr positiv angehen werde. Trotz allem hat mich natürlich, das ist glaube ich ganz normal, das zieht einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, wenn man auf einmal weiß, okay, ich werde jetzt Mama, ne? Das ist trotz allem für mich auch eine super neue Situation gewesen. Ich war sehr naiv am Anfang, weil ich dann wirklich dachte, okay, am Anfang, da bist du zwar schwanger, aber das sieht keiner, du bist nicht dick, du schleppst keine überschüssigen Funde mit dir herum, also kannst du auch ganz normal weiter trainieren. Pustekuchen, also gerade diese ersten 3 Monate, das fing bei mir so ab Woche 5 an, waren eigentlich die schwierigsten, weil es weiß noch keiner, man sieht auch noch nicht wirklich was Und mir ging es wirklich nicht so gut. Also ich hatte sehr viel mit Übelkeit, Kreislaufbeschwerden zu kämpfen. Und ich war unfassbar müde. Also es war wirklich Tage, ich habe es nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Und da kommt das diesem Krankheitsempfinden schon sehr nahe, dass man halt das Gefühl hat, man ist irgendwie krank. Also an manchen Tagen habe ich wirklich das Gefühl, ich bin nicht ich selbst. Habe natürlich trotz allem immer wieder versucht, mich aufzuraffen, wenn es mir besser ging, mich zu bewegen, weil alle auch dann immer wieder gesagt haben, Bewegung ist eigentlich gut. Und das war auch so, aber wenn ich dann übertrieben habe, war es eigentlich so, dass es am nächsten Tag sich wieder gerecht hat und ich dann wieder einen Tag im Bett lag, sag ich jetzt mal so. Das war aber auch, wie man das im Internet so liest, nach 12 Wochen eigentlich dann vorbei, bei mir eigentlich schon so nach 10. Ich habe nämlich da zwischenzeitlich noch einen Bundeswehrlehrgang gemacht, war auch da immer noch ein bisschen platt, da wusste das auch noch keiner, aber den wollte ich gerne noch ja einfach absolviert haben, bevor ich quasi in dann dieses Thema oder in dieses neue Leben, erst Schwangerschaft und dann Mama, auch öffentlich reingehe. Und musste in diesen Monaten der Schwangerschaft einfach mich ein bisschen neu kennenlernen, einfach besser mit meinem Körper umzugehen, cleverere Entscheidungen zu treffen, nicht unbedingt auf Wochenkilometer zu schauen. Und es war auch die erste Phase in meinem Leben, wo man Rückschritte gemacht hat und das eigentlich auch einem bewusst war, dass man sukzessive schlechter wird oder einfach langsamer oder weniger Kilometer absolvieren kann. Ich habe dann im November, Dezember noch intensiv mit meiner Trainingsgruppe mittrainiert, war trotz weniger Wochenkilometer, als ich die sonst üblich laufe, immer noch sehr gut und konnte da auch gut mithalten, war teilweise sogar besser als im Vorjahr in der Vorbereitung, einfach weil ich nicht krank war und nicht mit irgendwelchen größeren körperlichen Gebrechen zu tun hatte. Und mein Ziel war so ein bisschen, bei diesem Silvesterlauf noch mitzulaufen, weil ich Trier den Silvesterlaufverein repräsentiere und das war so ein bisschen ein Ziel des Winters, ohne jetzt da irgendwie eine Zeit zu haben, die ich unbedingt laufen wollte. Und in der Phase danach ging es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach so lange wie möglich so fit wie möglich bleiben und bin dann auch, wie gesagt, auf sehr viel Alternativtraining umgestiegen. Ich habe mich da auch jetzt nicht mehr abgeschossen oder so, sondern bin wirklich einfach jeden Tag habe ich meine 1-2 Stunden trainiert und einfach versucht, ja, dass ich das möglichst lange aufrechterhalten kann. Und ja, unter anderem mit Pilates und sowas habe ich einfach versucht, dass ich, sag ich mal, dieser Statikveränderung mit diesem wachsenden Bauch irgendwie gegenwirken kann, damit ich einfach irgendwie nicht mit Rückenschmerzen oder so Sachen Probleme habe oder dass das Comeback irgendwie dann auch ein bisschen leichter wird. Und ich muss wirklich sagen, ich bin am Tag vor der Entbindung noch gelaufen. Ich habe bis zum Ende geschafft, einen 5er-Schnitt zu rennen, was ja so meine lockeren Dauerläufe waren. Das ging aber dann meistens nur noch so 6 Kilometer, womit ich trotz allem sehr zufrieden war. Und ja, ich hatte ja auch eigentlich keine großen Beschwerden jetzt mit Rückenschmerzen oder dass jetzt alles irgendwie super schwierig war. Ich war ein bisschen müder als vor der Schwangerschaft. Das ist in der Tat so. Und jetzt nach der Entbindung habe ich das Gefühl, ich sprühe vor Energie. Also das Energiedefizit war schon da. Aber ich glaube schon, dass dieses Aktivsein mir geholfen hat, einfach ja nicht den Kopf zu verlieren, weil man nur noch auf der Couch liegt und einfach auch unzufrieden mit sich selbst ist. Aber eben auch, dass meine Entbindung war wirklich verhältnismäßig leicht. Ich habe sehr schnell regeneriert und hatte auch jetzt den Wiedereinstieg, der war nicht wirklich schwer. Also natürlich bin ich aktuell weit weg von dem, wo ich sein möchte, aber das ging alles verhältnismäßig gut.
Jetzt hast du ja, oder hat Ralf ja schon gesagt, du bist mit dem ganzen Thema Schwangerschaft und Training während der Schwangerschaft sehr offen umgegangen, auch auf Social Media, was ich auch sehr cool finde. Ich glaube, dass es da auch in der Gesellschaft teilweise noch ein gewisses verändertes Bewusstsein, glaube ich, braucht, was machbar ist, was nicht machbar ist. Trotzdem ist natürlich Social Media, und du hast natürlich auch einen großen Kanal, du bist nicht nur mit Zuspruch überschüttet worden, sage ich jetzt mal, sondern da gab es, glaube ich, auch immer wieder Leute, die gemeint haben, deinen Körper von außen wahrscheinlich besser einschätzen zu können als du selber. Hat dich das irgendwie sehr geärgert oder ist das irgendwie komplett an dir abgeprallt? Also ich meine, gerade glaube ich, wenn man, es ist immer sehr komisch, also sehr, als Mann das zu erzählen, ist immer sehr komisch, weil natürlich ist man selber nie in dieser Situation wie natürlich eine werdende Mutter, aber ist es so, dass man da über den Ding steht? Gerade bei der ersten Schwangerschaft ist man ja trotzdem vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen unsicher, weil das ja alles Neuland ist.
Das ist in der Tat so und ich wusste ja auch nicht, ob es richtig ist. Das kann ich ja auch im Vorfeld nicht wissen. Also ich glaube, wenn jetzt ich in der, was weiß ich, 30. Woche oder 32. Woche entbunden hätte und ein Frühchen bekommen hätte, hätte jeder gesagt, wärst du mal nicht so viel gelaufen. Ne? Also das muss man schon so sehen. Fakt ist, ich glaube einfach, dass ein aktiver Körper in der Regel gesünder ist und was mir gut tut, tut auch meinem Kind gut. Das ist einfach so ein bisschen meine Auffassung. Und für viele ist natürlich das, was ich trainiert habe vor der Schwangerschaft oder auch relativ zeitnah nach der Entbindung, einfach unwahrscheinlich viel, weil das nicht mit dem kompatibel ist, was der Otto-Normalverbraucher in seinem Alltag an Sport macht. Ich muss aber trotz allem sagen, ich habe das sukzessive runtergeschraubt und habe das jetzt auch sukzessive langsam wieder aufgebaut. Und das ist natürlich so das Vorhaben gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss das langsam runterfahren und muss das langsam wieder aufbauen und versuche natürlich nie so einen extremen Stillstand zu haben, außer vielleicht unmittelbar nach der Entbindung. Und demnach, ja, es gab Kommentare, wo ich mich auch durchaus mal geärgert habe, weil viele Leute einfach nicht nachdenken, bevor sie irgendwas kommentieren. Aber das ist natürlich im Internet gang und gäbe. Und je mehr man über sich preisgibt, desto häufiger kassiert man da natürlich auch Meinungen, Kommentare, negatives Feedback. Wenn ich das jetzt mal mit dem Positiven die Versuche auf die Waage zu legen, das Positive überwiegt. Also viele Leute fanden es beeindruckend, inspirierend. Viele Frauen haben mir geschrieben, dass es sie auch motiviert, weiter aktiv zu sein oder dass es ihnen Kraft gibt, weil sie auch ähnlich viel Sport machen und von allen anderen irgendwie angefeindet werden. Und das finde ich eigentlich super schade, dass es so ist, weil Sport generell nichts Schlechtes ist. Ich habe sehr intensiv mit meiner Gynäkologin, mit meiner Hebamme und auch unter anderem mit anderen Ärzten darüber gesprochen. Und das Erste, was einem eigentlich in der Schwangerschaft empfohlen wird, ist Bewegung und Sport. Und ich glaube, das immer im Ermessen zu dem, was man kann, was man tolerieren kann, was man gewohnt ist. Und demnach sollte natürlich niemand, der jetzt dreimal die Woche joggt oder Sport treibt, auf einmal anfangen in der Schwangerschaft, weil er Zeit hat, irgendwie 10-mal zu trainieren. Aber ein täglicher Spaziergang oder vielleicht auch ein bisschen strammerer Spaziergang, das schadet eben niemandem. Das ist halt meine Meinung. Außer es wird von den Ärzten empfohlen, dass man ein bisschen ruhiger machen muss. Aber das war in meinem Fall nicht so. Und ja, selbst jetzt im Nachhinein kriegt man natürlich immer mal wieder Kommentare, weil Leute es einfach anders sehen. Und manchmal rollt man mit den Augen und denkt so, oh, schon wieder. Aber es ist halt einfach Teil des Ganzen, glaube ich. Und das wird auch nicht besser, je mehr Follower man hat oder je mehr man über sich preisgibt. Das ist einfach ein Teil dieser Social-Media-Szene. Und das ist manchmal schade, aber ich glaube, es gehört genauso auch dazu.
Ja, ist ja auch ein Punkt, der tatsächlich im Leistungssport nicht so wirklich gut beachtet wird. Ja, es gibt wenig Experten, Expertinnen auf Ärzteseite, auf Trainerseite, die euch werdende Mütter ja dann mitnehmen, ja, und sagen, so pass mal auf, wir haben hier einen Erfahrungsschatz, ja, das empfehlen wir in unterschiedlichen Phasen für unterschiedliche Ausgangspunkte, weil du hast ja gesagt, wenn man so wie du sehr viele Wochenkilometer im Ausdauerbereich verbringt, ist das ja sicher nochmal was anderes, ob man jetzt zum Beispiel im Krafttrainingsbereich unterwegs ist, weil ja tendenziell Bänder, Gelenke und sowas weicher werden eben als Vorbereitung in Richtung, also des Körpers in Richtung der Geburt. Das kann dann schon zu Komplikationen führen, wenn man zum Beispiel zu lange Kniebeugen mit Gewichten macht. Ne? Ich kann das deshalb sagen, weil meine Frau das gemacht hat und es war keine so gute Idee. auf der anderen Seite, ich fand zum Beispiel auch extrem cool deinen Auftritt beim Silvesterlauf, weil du ja da auch jetzt nicht mit einem langen Trainingsklamotten gelaufen bist, sondern deinen Bauch präsentiert hast, ja, auf den du ja offensichtlich auch extrem stolz warst und auch stolz sein kannst. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Meine Frau war ähnlich hochschwanger, haben wir halt Karneval gefeiert und sie hatte ein Schwesternkostüm an. Ja, und jeder dachte, der Bauch seine Verkleidung. Ja.
Das ist geil, ja.
Und dann kam halt irgendwer und sagte, Mensch, das mit dem Bauch, das sieht ja total cool aus. Wo gibt's denn den? Ja, und du hast ja auf mich gezeigt und hast gesagt, ja, habe ich von dem. Ja.
Das ist super, ja. Aber es ist auch schön schlagfertig.
Ja, aber weißt du, deshalb, ich meine, dass wir zu wenig selbstverständlich mit solchen Situationen umgehen, weil das ist das Selbstverständlichste in der Menschheitsgeschichte. Ja, und viele Dinge werden zu sehr problematisiert bei uns. Weißt du, weil du, was du schilderst, ist ja eine weitgehend komplikationsfreie Schwangerschaft. Ja, und das ist ja auch ein Glück, logischerweise. Weil ich sage ja auch immer, ey, das Glücklichste, was du sein kannst, ist, wenn du Eltern von gesunden Kindern bist. Ja, alles andere sind keine Probleme. Jetzt mal ganz ernsthaft, ja.
Die meisten Menschen, die mir eben geschrieben haben, hatten eben Situationen, wo sie wahrscheinlich eine nicht so komplikationsfreie Schwangerschaft
haben. Das ist ja auch ein anderer Deal.
Das tut mir natürlich auch sehr leid. Emotional hatte ich in der Schwangerschaft auch damit zu kämpfen, weil es mir oft nicht so gut geht. Der Körper verändert sich. Das geht jetzt nicht darum unbedingt einfach, dass man dick wird oder so oder dass man Bauch bekommt, sondern einfach, dass sich einfach so viel verändert, auch hormonell. Das macht halt sehr viel mit einem. Und dass sich viele Frauen teilweise auch in der Schwangerschaft unwohl fühlen, ist, glaube ich, normal. Ich finde aber, und das ist für mich so, Sport ist immer etwas, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und dann habe ich natürlich genau das getan. Und ich habe selbst sehr viele unterschiedliche Empfehlungen bekommen, auch von Ärzten, das muss ich auch sagen. Selbst da ist man sich nicht wirklich einig. Mir wurde gesagt, ich soll bitte nicht so lange laufen und das könnte eben auch für meine Füße, Gelenke und Bänder einfach nicht so gut sein. Und das war mir auch wohl bewusst, aber wenn ich jetzt Schmerzen gehabt hätte, dann hätte ich das natürlich nicht weitergemacht. Aber ich bin wirklich auch dann hier und da mal gelaufen. Das ging ganz gut. Ich habe wirklich immer versucht, einfach auf mein Gefühl zu hören und habe immer gesagt, falscher Ehrgeiz hat hier keinen Platz. Also es ging wirklich nicht mehr um Leistungssport. Es ging um einen aktiven Alltag und Lebensstil. Und natürlich musste ich mich manchmal auch zwingen oder dazu aufraffen. Aber das ist, glaube ich, immer so, dass man nicht immer 100% Bock auf Sport oder körperliche Leistungsfähigkeit hat oder so und dass man halt sich manchmal auch einfach dazu aufraffen muss. Oft war es aber so, dass ich, nachdem ich mich bewegt habe, ich mich deutlich besser gefühlt habe, weil man gerade in der Schwangerschaft so einen Kreislauf, der sackt immer mal wieder ab und es tat mir eigentlich gut, wenn ich mich dann bewegt habe. Und dass es für Trainer oder Ärzte teilweise auch schwer ist, eine allgemeingültige Aussage zu machen, ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, man muss einfach immer die jeweilige Person betrachten. Aber wir sind in Deutschland generell sehr, sehr vorsichtig und wollen halt Konflikten aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das ist einfach so etwas, dass das auch noch ein bisschen schürt. Und ich habe natürlich auch nach links und rechts geschaut und es gibt viele Frauen oder ja junge Frauen, die halt auch im Ausland laufen, die auch wieder in den Leistungssport zurückgekommen sind oder ja auch einfach das versuchen. Und das macht mir natürlich auch Mut, wenn ich da auch einfach andere Athletinnen sehe, die eben diesen gleichen Weg gegangen sind. Und jeder geht natürlich ein bisschen anders damit um. Da gab es welche, die sind am Ende noch sehr schnelle Tempoläufe gelaufen. Und ja, ich persönlich habe das irgendwann einfach aufgehört, ja, und damit aufgehört. Und das muss einfach jeder für sich entscheiden. Aber der Sport und die Bewegung grundsätzlich, glaube ich, ist kein Problem, solange man eine komplikationsfreie Schwangerschaft hat.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht so ein aktueller Trainingsplan für dich aus? Also der wird wahrscheinlich in Teilen, vielleicht auch ganz, das weiß ich nicht, von Wolfgang Heinig, deinem Coach, gestylt sein, oder wer spielt dann noch alles eine Rolle? Also ich sag mal, Physiotherapeuten, vielleicht die Trainerin, Pilates-Trainerin, vielleicht die Inspo von anderen befreundeten Athletinnen, wo du gerade erzählt hast, wo du gesagt hast, die haben das alles schon so mal durchgemacht und sind wieder auf einem super Niveau zurückgekehrt. Oder machst du gerade alles selber Freestyle? Wie sieht sowas aus? Weil natürlich am Ende weißt ja nur du oder fühlst ja nur du dich, wie sich gewisse Trainingsreize aktuell für dich anfühlen. Und wahrscheinlich ist auch nach Gefühl in der jetzigen Phase sehr viel sinnvoller als wie früher die klassischen Parameter, Wochenkilometer, Geschwindigkeiten, Herzfrequenz etc. Das ist natürlich gerade alles nicht so relevant wahrscheinlich.
Also ich habe in der Tat jetzt seit einer Woche wieder einen Trainingsplan bin super, super glücklich. Ich habe ein paar Monate
wieder Struktur im Leben eines Leistungssportlers.
Protokollieren.
Also ich habe natürlich die gesamte Schwangerschaft protokolliert. Okay. Aber ich war ich war jetzt super glücklich, dass ich wieder was habe, womit ich planen kann, was mir auch einfach eine gewisse Struktur gibt und auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich arbeite wieder auf ein Ziel hin, weil vorher war das Ziel, jetzt erstmal ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Auch ich hatte bis zu einem gewissen Punkt in meiner Schwangerschaft auch einen Trainingsplan von Wolfgang. Er hat mir da aber auch immer die Freiheiten gelassen, dass er gesagt hat, Gesa, wenn du dich mal nicht so fühlst, das ist nicht in Stein gemeißelt, hier kann man auch was ändern. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann einfach so, dass er nicht mehr in mich hineinhorchen konnte, dass wir uns dann auch nicht mehr gesehen haben, weil er mit dem Rest der Trainingsgruppe einfach im Trainingslager war, dass ich halt überwiegend alternativ trainiert habe. Und ich war ab und dann noch irgendwie einmal die Woche in Frankfurt und bin dann da meine paar Runden gejoggt und mit den anderen Mädels eingelaufen, wenn sie dann Tempoläufe gemacht haben. Aber es war halt wirklich so eine Gefühlssache von Tag zu Tag. Und eben auch nach der Entbindung habe ich wirklich auch mit ihm regelmäßig telefoniert gesprochen, mit Ärzten gesprochen. Aber als jetzt eben die 6-Wochen-Untersuchung beim Gynäkologen dann durch war, als ich habe eine knochendichte Messung gemacht, also dass ich nicht irgendwie ja eine Wahrscheinlichkeit habe, Osteoporose zu bekommen, also eine Stressfraktur eben durch erhöhtes Training und eben auch ja die ersten Laufversuche, die ich dann nach 4 Wochen gestartet habe, einfach ohne Schmerzen waren. Ich habe noch mit Physiotherapeuten gesprochen, habe eine Rückbildungscoach auch noch mal kontaktiert und natürlich immer wieder noch mit meinem eigenen Körpergefühl und habe das auch mit ihm alles besprochen. Und wir waren dann jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Laufen klappt. Wir bauen das jetzt langsam wieder auf. Und dann bin ich eben in der ersten Woche knapp 20 Kilometer gelaufen. Dann waren es knapp 40 und jetzt bin ich über 50 bei 60 Wochenkilometer angekommen. Und das wollen wir jetzt eben langsam sukzessive dann wieder aufbauen. Und genau, also die Pläne macht Wolfgang und da halte ich mich auch zu, ich sage jetzt mal 100% dran. Er gibt mir auch hier und da noch eine Freiheit in dem Sinne, dass wenn Alternativtraining draufsteht, dann habe ich die Wahl, ob ich mal mich aufs Rad setze, ob ich auf einen Crosstrainer gehe oder ob ich schwimmen gehe. Für mich ist es im Moment am einfachsten, den Crosstrainer zu nutzen, weil den habe ich zu Hause. Zum Schwimmen muss man immer einen Babysitter organisieren, muss irgendwie weg. Aber aktuell steht eben auch 2x pro Woche Schwimmen drauf und das versuche ich auch. Also ich spreche auch Dinge einfach mit ihm ab, wenn ich mal was ändern müsste. Aber es ist ein so gutes Gefühl, wieder einen Trainingsplan zu haben und auch einfach zu wissen, dass das jetzt langsam wieder losgeht. Weil so sehr ich mich auf mein Baby gefreut habe, so wunderschön die ersten Wochen jetzt auch waren, das Laufen ist halt trotz allem ein Teil von mir und ich habe es mir so ein bisschen zum Ziel gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte es einfach nochmal probieren und das gibt mir jetzt halt so ein bisschen dieses Gefühl, dass das jetzt diesen Weg ebnet, auch einfach wieder extrem an mir zu arbeiten und das ist natürlich auch für meine persönlichen Ziele auch einfach ein schönes und gutes Gefühl und hilft mir einfach auch dabei, mich besser zu strukturieren und dass man auch nicht immer die Motivation suchen muss, ich muss mich jetzt heute bewegen, aber was ich mache, ist eigentlich egal, dass ich jetzt auch einfach hier wieder was habe, wo ich sage, okay, das und das, das sollte heute im Optimalfall trainiert werden und dann denkt man oder hinterfragt man auch nicht so viel.
Ja, du hast das ja gerade gesagt, dass die Familie Heinig ja im Prinzip dieses ganze Prozedere schon einmal mit sich selbst ja durchspielt hat. Ist natürlich schon eine Weile her, weil Katharina ja inzwischen eine Trainingskollegin ist. Aber das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, weil da reden wir ja auch von Weltklasse-Leistungssport, der da halt wieder möglich werden sollte und dann eben auch möglich war. Wie viel hast du mit deinen ausländischen Trainingskolleginnen telefoniert? Weil du hast ja auch sehr viel Zeit in internationalen Trainingsgruppen, in deinem Trainingslager verbracht und in den USA ist ja gerade der Weg zurück nach einer Schwangerschaft eher der normale Weg. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so jetzt mache ich erstmal Sport und dann gucke ich mal nach Familienplanung. Ne?
Ja, genau. Also mit Katrin habe ich natürlich auch hier und da gesprochen und wir waren aber, glaube ich, teilweise auch einfach super unterschiedlich oder unsere Schwangerschaften waren super unterschiedlich, auch wenn das jetzt schon lange her ist und ich glaube, für mein Trainer ist es jetzt natürlich auch neu, weil man, wie gesagt, man kann nie Frau A mit Frau B zu 100% vergleichen. Aber trotz allem haben sie es eben schon mal durchgemacht. Und man muss einfach gucken, welche Begebenheiten bringt man mit. Also wie viele Kilos hat man in der Schwangerschaft zugenommen? Was sind die Probleme? Was sind die Beschwerden? Was sagen die Ärzte? Aber ein Training wieder von Grund auf aufzubauen, da habe ich einfach super großes Vertrauen in meinen Trainer. Und vor allem, ich konnte einfach mit diversen Fragen einfach zu ihm kommen. Und da hat er vielleicht dann auch mit Katrin nochmal Rücksprache gehalten, beziehungsweise die beiden haben gesagt, es ist auch einfach normal, dass es dir mal so geht. Und es hat mir dann halt auch Sicherheit gegeben, weil für mich war das ja ein totales Neuland. So. Mit internationalen Athletinnen habe ich durchaus auch Kontakt gehabt. Also es gibt eine Australierin, die ist Hindernis gelaufen, die hat sich im Olympiafinale die Achillessehne gerissen, hat sich dann beide Achillessehnen operieren lassen, war währenddessen schwanger und hat jetzt, ihr Sohn ist jetzt 1 Jahr alt geworden, hat jetzt quasi ihr Comeback gefeiert, wechselt aber jetzt auf die Marathondistanz. Und mit ihr habe ich auch gesprochen. Sie ist unter anderem auch bei der gleichen Pilates-Trainerin, weil die Pilates-Trainerin eben Australierin ist. Und wir sind eigentlich nur durch, so ein bisschen durch die Sportlerinnen, die wir halt auch beide kannten, in Kontakt gekommen. Und das hat mir in der Schwangerschaft immer so ein bisschen Rückhalt gegeben. Also da ist zum Beispiel so schon so eine Komponente, was mir sehr viel geholfen hat und was ich jetzt auch immer noch versuche, einmal die Woche einfach, wenn Stabi-Training draufsteht oder auch mal so einfach mit einzubauen, weil es mir einfach sehr gut getan hat. Und da kann man sich schon auch einfach mal Fragen holen, gerade auch zum Thema Entbindung, Wiedereinstieg, Beckenbodengesundheit. Wie war das bei dir? Da habe ich auch mit vielen Frauen gesprochen, die ich kannte, wo ich wusste, die sind danach wieder gelaufen, weil ich davor sehr, sehr großen Respekt hatte. Und eben auch in Deutschland gibt's ja auch ein paar Beispiele, wo es einfach klappt. Und selbst mit Fabienne habe ich dann schon mal gesprochen. Wie war das denn, das Baby mit nach China zu nehmen? Weil das steht mir auch bevor und so Sachen. Und
ja, sie war ja bei uns im Podcast, sie hat davon sehr positiv gesprochen, ne? Weil ja. Kinder ja eine andere Wertigkeit in der kenianischen Gesellschaft haben als wir, als bei uns, ja.
Aber es war für mich immer sehr, sehr gewinnbringend, auch nach links und rechts zu gucken, auch zu sehen, dass Fabienne Erfolg damit hat. Und bei den Kenianerinnen ist es ja auch also ganz normal, dass man einfach ein Baby bekommt und danach weiterläuft und dass viele halt natürlich unwahrscheinlich gut sind. Ne? Im Optimalfall ist man Faith Kipyegon und läuft innerhalb von einer Woche zwei Kipyegon. Aber es hat mich immer gefreut, einfach wenn auch Athletinnen einfach zurückgekommen sind und für sich Erfolge gefeiert haben. Ja. Und das macht mir Mut und das zeigt mir eben auch, dass es einfach funktioniert und dass es einen Weg zurück gibt. Und deswegen, wie meiner aussehen wird, das wird sich dann irgendwann zeigen. Und es gibt keine Garantie, dass ich nochmal Bestzeit laufe oder irgendwelche Medaillen gewinne. Aber ich glaube fest daran, dass ich noch mal sehr schnell laufen kann. Das ist mein Wunsch. Und ich bin jetzt einfach super neugierig, wie das alles funktioniert und habe natürlich unwahrscheinlich große Ziele. Ich will unbedingt nach Paris und ich will natürlich in Paris auch gut sein. Aber für mich ist jetzt die Quali so erstmal der erste Meilenstein und dann sehen wir weiter. Aber ich bin hoch motiviert und habe natürlich noch eine Zusatzmotivation jetzt zu Hause, weil das ist einfach eine Belohnung, wenn man, also ich glaube, jeder, der Mama, Papa geworden ist, weiß einfach, wie schön das ist. Und wenn man nach Hause kommt, ist dann alles andere egal, auch wenn die Muskeln ein bisschen schmerzen oder wenn die Zeiten mal nicht so schnell waren am Anfang. Und ich glaube, dass das einem auch einen unwahrscheinlichen Schub nochmal gibt.
Ja, frag mal den Jungvater hier, ne, wie es dem damit geht.
Ja, fühle ich zu 100%, aber natürlich ist bei mir die sportliche Komponente nicht mehr ganz so entscheidend. Aber ich fand es interessant, dir gerade zuzuhören, Gesa, weil du klingst sehr auf jeden Fall demütig, was ich jetzt nicht sagen will, dass du das früher nicht warst, aber du klingst schon einerseits extrem planerisch vorausschauend, aber so habe ich dich, glaube ich, immer schon empfunden. Du hast für mich immer sehr organisiert gewirkt. Insofern, ich glaube, das ist jetzt die kleinste Challenge für dich. Also natürlich ist mehr, was organisiert werden muss, aber da mache ich mir bei dir, glaube ich, jetzt wenig Gedanken. Du klingst trotzdem, weil du gesagt hast, du hast ein paar positive Beispiele angeführt von Athletinnen, die sehr gut, sehr stark zurückgekommen sind und gleichzeitig muss man ja auch mal sagen, ja, du warst jetzt nicht lange weg in dem Sinne, ne? Also es ist jetzt, vielleicht gibt's Leute, die jetzt ganz neu Leichtathletik für sich entdeckt haben und jetzt deinen Namen noch nicht gehört haben, aber das wäre sehr selten, sage ich jetzt mal. Also ich meine, du hast natürlich über ganz, ganz lange Zeit sehr maßgeblich die deutsche Hindernisszene geprägt im Frauenbereich auf jeden Fall und deswegen zurückzukommen sozusagen, klar, es ist, du kannst natürlich, ist ein neuer Lebensumstand, du kannst jetzt nicht sagen, du willst jetzt irgendwie du willst 100% noch mal schneller rennen, als du gerannt bist. Aber ich glaube, sowas wie Paris ist doch also auf jeden Fall ein sehr veritables, aber realistisches Ziel. Ich meine, ich muss gestehen, ich kenne die aktuelle Norm nicht mehr. Also man sieht, kaum bist du weg vom Sport, kenne ich die Norm nicht mehr. Schrecklich eigentlich. Aber das war ja in der Vergangenheit nie eine krasse Challenge für dich, eine Olympianorm zu laufen, sage ich jetzt mal. Ich weiß, die haben sich jetzt, glaube ich, sehr verschärft. Ich schätze auch für Paris, wahrscheinlich bei den Frauen auch, schätze ich mal. Aber ich sage mal, zwischen absolutem Leistungsvermögen, jetzt mal vor Schwangerschaft, zu was waren die Olympianormen. Und man muss auch nochmal hier für euch zu Hause, falls ihr zu denen gehört, die Gesa Krause noch nicht gekannt haben. Also ich meine, das wären jetzt die vierten Olympischen Spiele für dich, das muss man auch mal sagen. Das heißt, das kann ja wahrscheinlich, also insgeheim ist das ja bestimmt nicht dein oberstes Ziel, jetzt nur bei Paris dabei zu sein, würde ich jetzt mal vielleicht vermuten, oder? Weil ich meine, klar muss man jetzt demütig schauen, wie geht die Entwicklung, aber es ist auch sehr viel Zeit bis 2024.
Ja, das ist richtig. Also natürlich will ich nicht nur die Norm laufen, das ist völlig klar. Aber das ist natürlich der erste Schritt, um zu Olympia zu kommen und dann eben möglichst größere Ziele vielleicht auch erreichen zu können. Deswegen ist das jetzt erstmal so, wo ich sage, ich Schritt für Schritt. Und das ist halt so das, was einfach abgehakt werden muss und was eben dazugehört. Und weil ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung habe, wie funktioniert das alles, nachdem man ein Kind bekommen hat. Und wenn ich meinen normalen Menschenverstand einsetze, auch wenn ich jetzt noch weit weg von Gut und Böse bin, man setzt einen Schritt vor den anderen und ich sehe das nicht als unwahrscheinlich an, dass ich sehr bald auch wieder ein sehr gutes Niveau habe und dann ähnlich schnell mit, ja, oder ich sag mal so im September kann ich ganz normal mit der Trainingsgruppe mittrainieren und vielleicht geht's schneller, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber das sehe ich jetzt nicht als Problem, das nochmal schaffen zu können. Aber ich fände es jetzt auch vermessen, wenn ich sage, boah, ich will jetzt Olympiasiegerin werden. Ne? Dass das irgendwie, so ein Traum hat man immer. Und wenn man irgendwie so ein super hartes Workout hat, dann stellt man natürlich sich diese Ziele vor, die man gerne erreichen will. Und da habe ich natürlich auch sehr hohe. Ne? Und das wird sich dann auch vielleicht in dem Verlauf ändern. Aber jetzt sage ich mal, ich will das vierte Mal bei Olympia dabei sein. Ich will das vierte Mal in einem Finale stehen. Und wie schnell das dann wird, das ist für mich jetzt gerade noch so surreal. Ja? Also, so, man hat den ersten Dauerlauf gemacht. Jetzt habe ich meine ersten 1000-Meter-Intervalle gemacht und laufe irgendwie 4-Minuten-Tempo, was vorher mein Dauerlauf-Tempo war, weil wir das wirklich so von Grunde auf mit guten Laktatwerten alles wieder aufbauen wollen, eine solide Basis schaffen. Und dann denkt man halt, ja, okay, wie zur Hölle soll ich eine Minute schneller mit Hindernissen laufen und das 3 Kilometer am Stück. Ne? Aber das geht alles. Also davon bin ich überzeugt, dass das machbar ist. Und ja, von daher bin ich da ganz positiv. Auch wenn ich versuche, gerade einfach vernünftig zu sein, mich nicht beirren zu lassen, dass es nicht so schnell geht, wie ich das mir wünsche, weil am liebsten wäre ich natürlich in 2 Monaten wieder topfit. Es braucht jetzt einfach Zeit und Ruhe und Geduld und mit der Geduld tue ich mich manchmal sehr schwer.
Aber wie war es denn, als du das erste Mal wieder mit deiner Trainingsgruppe dann nicht nur das Aufwärmprogramm mitgemacht hast?
Schön. Also einfach, weil ich bin sehr viele Monate ganz alleine durch die Gegend gelaufen und das ist schon irgendwann auch schwer. Also ich glaube, das ist einfach die Charakterstärke, die ich habe, dass ich mich dann nie auf die faule Haut lege und einfach immer was gemacht habe, ob man dann Lust hat oder nicht, weil ich weiß, langfristig gesehen bringt mir das sehr viel. Aber man merkt einfach, wie viel leichter es geht, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, weil ich einfach nicht unbedingt nur auf die Zeit schaue, weil ich auch ein wenig entspannter geworden bin, dass ich nicht irgendwie jede Sekunde plus minus irgendwie auf die Goldwaage gelegt habe und einfach wieder so in so einem Trainingsgefüge zu sein. Und ich habe 2 Trainingskolleginnen, die leider verletzt waren, auch sehr viele gesundheitliche Probleme hatten und mit denen ich jetzt gerade so ein bisschen wieder anfangen kann. Und das ist für mich trotz allem sehr schön, dass ich jemanden habe auf einem gerade nicht ganz so guten Niveau und dass wir uns irgendwie gemeinsam da wieder ein bisschen zurückkämpfen können, weil 2, 3 meiner anderen Trainingskolleginnen gerade halt Wettkämpfe laufen, natürlich viel, viel besser sind und für die bin ich eher ein trainingstechnisches Hindernis. Und das kommt dann aber auch wieder. Also ich meine, das Dauerlaufniveau erreicht man relativ schnell wieder so von den normalen Dauerläufen. Und Tempoläufe kann ich natürlich jetzt nicht mit den Mädels machen, die jetzt gerade 3000 Meter Hindernis laufen, das ist ganz klar.
Aber das ist ja der Vorteil an einer 400 Meter Rundbahn, ne? Man trifft sich immer wieder da, wo die Sachen stehen.
Das stimmt. Ich war jetzt gerade auch am Samstag auf der Bahn, da waren natürlich auch noch sehr viele andere Trainingsgruppen in Frankfurt unterwegs und das ist einfach auch schön, wenn man wieder das Gefühl hat, da ist was los und man ist einfach nicht nur alleine auf seinem Crosstrainer in seinem Fitnessraum und macht da irgendwie Intervalle für sich alleine. Also das ist schon ein schönes Gefühl und meine Kleine ist in guten Händen, die wird in der Regel dann von meiner Mama betreut, wenn ich beim Training bin. Und das ist dann schon schön, wenn man irgendwie morgens um 9 losfährt und dann Nachmittag so gegen 15 Uhr wieder nach Hause kommt. Und dann hat man da einfach jemanden, auf den man sich unwahrscheinlich freut. Und dann ist alles andere auch einfach egal und das ist schon eine ganz tolle Belohnung.
Es wird also erstmal nicht so ein Tennisplatzkind, ja, das immer mitgeschleppt wird überall hin.
Also ich werde sie schon wahrscheinlich viel mitnehmen, im Trainingslager und so weiter und dann wahrscheinlich auch mit auf die Bahn. Aktuell war es einfach so, dass ich hätte ja auch meine Mama oder irgendwen mit nach Frankfurt zum Training nehmen können, aber dann kann sie natürlich auch einfach zu Hause bleiben und spart sich die Fahrt nach Frankfurt und das ist fürs Kind ein bisschen entspannter, für meine Eltern ein bisschen entspannter und ja, also sie war durchaus schon auch mit auf der Bahn, weil ich ja auch teilweise hier schon mal meine Läufe dann gemacht habe, wenn es mit der Gruppe mal nicht gepasst hat. Und ja, also ich glaube, dass sie sehr, sehr viele Sportplätze kennenlernen wird.
Ist auch kein Schaden übrigens. Ist auch kein Schaden übrigens. Ne?
Ja.
Da gibt es wunderbare Weitsprunggruben, das finden die Weitspringer auch klasse, wenn ein paar Förmchen drin liegen.
Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Optionen, glaube ich, sobald die dann laufen, krabbeln können, die Kinder zu bespaßen. Das wird schon auch kommen. Und ich glaube auch nicht, dass das für so ein Kind langweilig ist oder langweilig wird. Und ja, von daher, es sind vor allem auch dann die ersten Male, wo ich natürlich mit Familie ins Trainingslager reisen werde. In der Vergangenheit war es halt immer so, ich war immer getrennt von meinen Lieben. Da kommt dann Heimweh dazu, wo man sich unwahrscheinlich auch wieder freut, wenn man mal zurückkommt nach so einer strapaziösen Trainingslagerzeit. Und jetzt planen wir halt die ersten, wo ich dann weiß, ich habe immer Begleitung. Und das ist natürlich für mich auch sehr, sehr schön.
Gibt es schon konkrete Pläne? Also aus Interesse, musst du nicht teilen, aber habt ihr schon jetzt so, ist jetzt so, keine Ahnung, in 4 Wochen Kenia? Nee, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber
also
da gibt es ja vielleicht auch was, was noch mehr ist erstmal.
Mein Trainer ist ja immer sehr, sehr organisiert. Okay. Also wir haben im Grunde eine Gruppplanung für das ganze nächste Jahr bis Olympia. Das kommt natürlich noch ein bisschen darauf an,
wow,
wann welche Wettkämpfe sind, weil die Diamond League-Daten stehen natürlich schon. Es steht aber noch nicht fest, wann Hindernisläufe sind, welche deutschen Meetings oder europäischen Meetings ich sonst noch so laufe, wie der Trainingsverlauf ist. Aber so ein Grobgerüst steht. Und das erste Trainingslager werde ich in der Tat jetzt schon im Sommer absolvieren. Da schließe ich mich der Trainingsgruppe an, die sich jetzt gerade dann auf die Sommerwettkämpfe noch in der UWV vorbereiten. Da gehe ich aber nur 2 Wochen mit nach Livigno. Das ist für mich jetzt auch erstmal so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt spontan mit. Ich schaue mal, wie es klappt mit Kind. Ich bin auch teilweise alleine, also ich habe nicht eine 100% Betreuung diesmal dabei. Das ging auf die Kürze der Zeit nicht. Aber wenn es dann quasi Richtung Wiederaufbau geht, so ich sage mal, ab Herbst ist das erste Trainingslager dann in der Tat Kenia, cool, wo ich auch schon jetzt feste Pläne habe, wann wir fahren, wann wir fliegen. Und da kommt die Kleine mit, da kommen meine Eltern mit und dann mein Freund teils, so dass wir quasi eine 100% Abdeckung haben für jemanden, der nach der Kleinen dann auch schaut. Und das für Januar wird das dann wahrscheinlich die Familie von meinem Partner und Robert eben, der dann auch nochmal einen Teil mitkommt. Es ist schon logistisch schwierig, weil er natürlich auch einen Fulltime-Job hat und das muss natürlich auch alles geplant werden, wie wir das machen. Aber ja, wir sind alle, es ist so ein Familienprojekt auch so ein bisschen, ne? Also man macht es am Ende nicht mehr nur für sich, sondern man macht es Hand in Hand mit allen zusammen. Und ich werde da wirklich sehr, sehr unterstützt und da bin ich auch super dankbar für, weil ganz alleine wird es eben nicht funktionieren.
Also auf der einen Seite bist du ja schon immer sehr von deiner Familie auch unterstützt und gestützt worden. Aber das ist ja eine extrem wichtige Komponente, dass man, wenn man solche Ziele hat, die ja eben auch ganz egoistische eigene Lebensträume beinhalten, sein soziales Umfeld mitnimmt. Ne? Also das ist ja auch bei großen anderen Projekten, die man macht. Ich sage immer, Leute, die meinen, ja, ich mache jetzt mal einen Langdistanz-Triathlon und habe eine Familie und arbeite, sprecht das vorher mit eurer Familie ab, ja, weil das macht ihr nicht alleine. Da sind alle dran beteiligt. Ja, das ist ja auch ein Ding, wo man vorher im Prinzip klar machen muss, Leute, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Ne, weil sonst wird es schwierig.
Also den Rückhalt von meinen Eltern hatte ich eigentlich immer und ich habe das immer gesagt, ich würde das gerne so machen und würdet ihr mich da unterstützen? Ich habe natürlich aber auch mit Robert absprechen müssen, was sind deine beruflichen Träume, was sind deine Wünsche und ist das irgendwie kompatibel? Klar. Und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, wie sich sowas umsetzen lässt. Und wir haben teilweise auch unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie sich das umsetzen lässt. Und das hat viel Zeit und auch Energie gekostet. Aber ich glaube, am Ende waren das ganz, ganz wichtige Gespräche, damit das am Ende auch funktionieren kann. Und ich bin natürlich auch in eine neue Familie jetzt reingekommen und habe da aber auch ganz, ganz viel Unterstützung. Und man muss Kompromisse finden, wo man auch mal sagt, ich kann nicht jedes Trainingslager mitnehmen. Also wer mich kennt, weiß, ich war sehr, sehr viel unterwegs in den letzten Jahren. Und Ich werde auch in Zukunft häufig unterwegs sein, aber es wird nicht ganz so viel sein, wie das in der Vergangenheit schon mal der Fall war. Wo ich trotz allem nicht glaube, dass das unbedingt ein Rückschritt ist, sondern erstens habe ich ja auch war ein Jahr raus, also ich kann nicht wieder von 0 auf 100 und jetzt, ich bin nur noch im Trainingslager. Zweitens muss man ja auch irgendwann mal gesettelt sein und ist sonst einfach dauergestresst. Und das war in der Vergangenheit schon so, dass ich manchmal dachte, boah, ich schon wieder los und wieder Koffer packen. Das ist einfach mal ein Tick, wo man auch dachte, boah, es muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und jetzt müssen wir einen guten Mittelweg finden. Aber es stehen alle hinter mir und meinen Zielen. Und das ist für mich unwahrscheinlich bedeutend. Und treibt mich natürlich auch an, dass das nicht schiefgehen soll. Ja, und klar, am Ende ist es Sport und körperliche Leistungsfähigkeit und wo man halt nie genau weiß, haut das jetzt alles hin. Aber so will ich gar nicht denken. Also ich, wie gesagt, wir gehen das jetzt an als Team. Und das Team ist noch ein bisschen größer geworden und dafür bin ich aber auch sehr dankbar und das ist einfach sehr schön.
Ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste hier, der unter Umständen, weiß ich nicht, bin ich einfach sehr gespannt, den hier anzubringen. Es ist in der Vergangenheit, glaube ich, teilweise eher unschön gewesen, teilweise für andere Frauen. Deswegen würde mich interessieren, wie es für dich ist, Gesa, weil Ralf, wir hatten das ja ab und an hier schon im Podcast thematisiert, die Alison Felix ganz groß mal damals das Thema gewesen, ist ein Thema über, wo Männer, glaube ich, nie drüber sprechen müssen, aber das Thema, wie wird denn umgegangen, wenn eine Frau ganz normal im normalen Berufsleben, du bist in Mutterschutz, du bist schwanger, keine Ahnung, dann kannst du danach vielleicht im besten Falle wieder in deinen Job zurück, ganz normal Karriere fortsetzen. Bei Profisportlerinnen ist das schwierig teilweise, weil es doch auch Partner gibt, ohne dass ich jetzt hier Marken hervortun möchte, wobei bei Alison war es jetzt damals auch dein ehemaliger Ausrüster, sage ich jetzt mal, die da keine so gute Figur abgegeben haben. Falls du drüber sprechen möchtest, wie ist denn die Situation bei dir? Also du hast ja gesagt vorher, klar war irgendwann für dich logisch, dass du ja damit mal an die Öffentlichkeit gehst, ab einem gewissen Punkt, dass du schwanger bist. Das wirst du ja vorher wahrscheinlich auch deinen Partnern genauso wahrscheinlich kommuniziert haben. Hast du da gute Erfahrungen gemacht? Oder gab es tatsächlich auch Partner, muss die jetzt auch nicht namentlich nennen, falls es welche wären, aber einfach, um mal so ein Feeling zu bekommen, weil das auch was, wo in Teilen nicht drüber gesprochen wird, zumindest nicht in der deutschen Szene, glaube ich. International kriegt man natürlich bei so ganz großen Namen dann schon mit, dass da auch nicht immer alles gut läuft, muss man ja auch mal so deutlich sagen. Wie war das für dich?
Also ich muss sagen, so bevor ich überhaupt schwanger war, habe ich gedacht, das wird schon alles irgendwie hinhauen. Aber wenn man dann erstmal in der Situation ist, kommt trotz allem so ein bisschen der Respekt auf, oh Gott, wie geht das denn jetzt für mich beruflich weiter? Mhm. Vor allem auch nach so einer Saison wie jetzt im letzten Jahr, die nicht wirklich meine beste war oder auch einfach, man kann es auch ehrlich sagen, nicht wirklich gut. Ja, und das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie Europameisterin wird oder und dann sagt so, jetzt bekomme ich ein Baby und danach feiere ich mein Comeback, dann kann man diesen Schwung noch so ein bisschen mitnehmen. Wenn man dann wirklich Letzte in einem Finale bei einer Weltmeisterschaft wird, war man natürlich immer noch in einem Finale, aber das war halt alles andere als mein Anspruch. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis das auch bei mir angekommen ist, dass alles einfach weitergeht und dass es auch irgendwie gut weitergehen kann. Man hat irgendwie so diese 12-13 Wochen, wo man nicht darüber spricht, dass man schwanger ist, sind einfach diese Wochen der Ungewissheit. Mhm. Und das ist eigentlich super schade. Man redet in unserer Gesellschaft nicht darüber, weil man könnte das Baby ja verlieren. Selbst wenn man es verliert, wäre es eigentlich trotz allem auch wichtig, dass die Menschen wissen, warum man vielleicht trauert. Weil das ist natürlich einfach auch ein Punkt, wo man trauern sollte. Ja, weil in dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, hätte ich mir nicht vorstellen können, auf einmal nicht mehr schwanger zu sein. So. Ich habe aber mir bewusst auch die Zeit gelassen, weil ich mit allen Sponsoren und mit allen Leuten, die, sag ich mal, so in meinem näheren Umfeld sind, persönlich sprechen wollte, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Weil das geht ja dann irgendwann doch sehr schnell viral und jeder weiß es. Und es war mir einfach wichtig, dass ich mit meinen Partnern darüber ja einfach gesprochen habe. Und in den persönlichen Gesprächen war es eigentlich so, dass ich durchweg ein positives Feedback bekommen habe und dass da nicht, dass sie es, Gesa, das geht für uns nicht, also hier ist jetzt unsere Zusammenarbeit vorbei. Wie das im Endeffekt ist, das ist jetzt eigentlich so diese Phase des Herausfindens, also wer bleibt, wer geht. Mhm. Das ist immer noch so ein bisschen was, wo man dann auch schauen muss. Von meinen Hauptsponsoren waren alle trotz allem wirklich so, dass sie sich für mich gefreut haben, dass mir auch zugesichert wurde, dass die Förderung weitergeht und die Zahlungen. paar Dinge, also einen Sponsor habe ich verloren, da ist einfach der Vertrag ausgelaufen und die haben ihn nicht verlängert. Liegt das jetzt an der Schwangerschaft, weiß man nicht. Liegt das vielleicht auch an anderen Dingen? Das würde ich jetzt mal 50-50 beschreiben oder bezeichnen. Dann, ja, es ist immer so, mal so, mal so. Ich glaube, dass ein Pluspunkt für mich eben der Fall ist, dass ich in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich war, dass Athleten oder Athletinnen vorwiegend, die vielleicht noch nicht so große Erfolge gefeiert haben, da vielleicht nicht so gut aufgefangen werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es einfach ein knallhartes Business ist. Meine Saison hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt in den besten Förderblocks weitergeblieben bin. Also ich bin kein O-Kader mehr. Das heißt, manche Fördergelder sind dadurch einfach geringer geworden. Also das muss man schon sagen. Was super schwer ist und was keiner, glaube ich, so auf dem Schirm hat, ist das Thema Social Media. Weil ganz viele Firmen einfach, sage ich mal, so ein bisschen eine zurückhaltende Haltung haben für das Thema Schwangerschaft, weil das gerade Nahrungsergänzungsmittel und so Sachen, das wird halt für viele Schwangere nicht empfohlen. Also was ich alles in der Schwangerschaft nicht durfte, wo ich auch manchmal dachte, Leute, das ist wirklich aus den Haaren, also herbeigezogen, das ist halt schon groß, ne? Also so viele Firmen wollen sich da einfach absichern in der Schwangerschaft und Stillzeit und sagen, nee, also wir nicht und will da jetzt auch keine Namen nennen und so. Also das ist schon so, dass da vieles einfach nicht empfohlen wird, weil es vielleicht nicht zu 100% klinisch getestet wurde oder so, wie das auf Schwangere wirkt. Und das ist ein viel schwierigeres Thema, ne? Also man könnte jetzt natürlich für andere Themen, Babykleidung, Schwangerschaftscreme und so weiter werben. Kann man hier und da auch machen. Manchmal passt es auch zu einem, aber ich bin halt trotz allem noch Sportlerin und will jetzt hier nicht ein Mom- und Babyfeed zu 100% haben und jetzt nur noch die besten Baby-Beauty-Produkte vermarkten und so. Und manches bietet sich einfach an und ich will das jetzt auch nicht zu 100% ausschließen, aber das ist jetzt halt im Grunde trotz allem nicht, was ich halt nach außen repräsentiere.
Ja, das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil nochmal als Erinnerung, du bist Profisportlerin, das ist dein Job. Ja, das ist nicht irgendwas, was du als der Privatmensch Gesa Krause alleine bist, sondern das ist dein Job, ja. Und das ist schon eine Andersbehandlung für jemanden, der eben ja auch an der sportlichen Leistungsfähigkeit gemessen wird, aber natürlich auch an der Strahlkraft. Weil du hast es ja gesagt, es ist sicher für Athletinnen, die erst auf dem Weg sind in Richtung Erfolge, eine ganz andere Hausnummer. Du bist ja jemand, der eine extreme Strahlkraft in den letzten 15 Jahren in Deutschland hatte und hat immer noch. Ja, weil, also wir haben uns ja kurz getroffen in Trier beim Meeting der Laufveranstalter. Also das ist ja jeder, der zu dir aufschaut, logischerweise. Ja, von den jüngeren Athleten, die sind ja stolz, dich mal treffen zu dürfen, weil man ja oft auch gar keine Berührungspunkte mit anderen Leistungs- oder Jahrgangsklassen hat, logischerweise. Und dann ist das schon ein spannender Punkt. Ja. Ein anderer Punkt ist ja, da ist auch Alison Felix ja zumindest in den USA hinterher gewesen und ich weiß gar nicht, wie weit die Initiative gediehen ist. Wir haben letzte Woche da mit dem Marathon-Bundestrainer, mit Matthias Kohl schon drüber gesprochen, weil ja Melat Kijeta auch zurückgekommen ist und jetzt im Sommer ja schon mit ihrem Kind zu den Weltmeisterschaften nach Budapest möchte und dort Marathon laufen will. Es gab eine Initiative in Richtung einer Betreuung für Kinder, für Profimütter bei den Diamond League Sportfesten, ja, weil das ja dann nachher auch so Fragen sind, ja, nehme ich mein Kind mit, wenn ich eine, keine Ahnung, Wettkampfserie in den USA mache oder wenn ich eine Woche zu einem Meeting nach Eugene fliege, ja, was du ja früher selbstverständlich gemacht hast, das war ja gar keine Frage, das sind ja jetzt Fragen, die musst du klären und die müssen halt im Prinzip ja eigentlich auch von den Veranstaltern und Verbänden mitgedacht werden.
Also es ist eigentlich eine super schwere Situation, weil man muss sich komplett selbst organisieren. Also das merke ich jetzt auch. Und ich habe halt immer gesagt, eigentlich kann ich erst Mutter werden, wenn ich finanziell auch die Möglichkeiten habe, anschließend meinen Partner, meine Familie oder eine extra Person mit ins Trainingslager zu nehmen, die mein Kind behütet, währenddem ich trainiere. Und das sind ja trotz allem Extrakosten, die auf einem selbst hängen bleiben, weil es natürlich nicht vorgesehen ist, dass irgendwie das Trainingslager für +3 also mitfinanziert wird. Ne? Also es ist ja manchmal schon schwer, dass ein Trainer das Trainingslager mitfinanziert bekommt, was ja eigentlich auch ein Unding ist, weil die Leistungsfähigkeit eines Athleten funktioniert natürlich nicht, wenn man nicht einen Trainer hat, und nur einen Trainingsplan schreiben ist schön und gut, aber damit ist es halt nicht gemacht. Und das ist natürlich logistisch schon schwierig, vor allem wenn der Partner eben arbeitet und wenn man dann irgendwie 30 Urlaubstage hat, die dann irgendwie auf Trainingslager aufgeteilt werden müssen. Also das ist gerade schon auch eine Herausforderung, der wir uns eben logistisch stellen. Und wie gesagt, wir haben sehr viel Rückhalt von Familie und Freunden, damit nicht nur Robert, sondern auch ich unsere beruflichen Träume irgendwie voranbringen können und dass nicht einer irgendwie sagen muss, ich nehme jetzt zu 100% Elternzeit oder sowas. Haben mich auch viele gefragt, wer nimmt denn von euch Elternzeit? Aber in meinem Fall macht es eben keinen Sinn. Und ja, Robert hat viele Jahre jetzt studiert, um dann nur zu Hause zu sein. Das wollten wir eben auch nicht. Und deswegen, es kann nur funktionieren, wenn man Hilfe hat. Aber die Hilfe ist halt jetzt nicht, dass man irgendwie eine Kita hat. Also klar, wenn ich wüsste, es gäbe am Olympiastützpunkt eine Kindertagesstätte, wo ich oder so in einem bestimmten Zeitraum hinkommen kann und sage, okay, mein Kind ist für 2 Stunden gut betreut, ich mache meine Tempoläufe und gehe noch zur Physio und dann bin ich fertig, dann wäre das natürlich eine tolle Sache. Da habe ich mir in der Vergangenheit nie Gedanken drum gemacht. Ne? Und jetzt haben wir natürlich die Trainingslagergruppe geplant, die Wettkämpfe haben wir bis weitem noch nicht geplant. Und mir gibt's halt Sicherheit, weil ich weiß, meine Eltern sind beide selbstständig. Die haben eben die Zeit, Roberts Eltern, plus halt, er hat noch beide Urgroßeltern, also beide Großeltern seinerseits, das heißt, wir haben noch 4-mal Urgroßeltern und Tanten, Onkels und so, und alle sind halt total glücklich, wie gesagt, dass die kleine Lola jetzt in unserer Familie ist, und alle haben Hilfe angeboten, und ich glaube, dass wir das machen können, aber die Strukturen für Frauen sind sehr, sehr schwer, und wenn man das nicht hat und wenn man die finanziellen Mittel nicht irgendwie hat, dann ist es kaum machbar. Und dann eben noch diese Ungewissheit, ob eben ein Ausrüster oder Sponsoren bleiben, das ist schon schwierig. Auch in meinem Fall ist es eben so, dass teilweise Verträge in diesem Jahr auslaufen, also Ende 23. Und so richtig eine Antwort kann ich eben erst danach geben, ne? Ob die Verträge verlängert werden, ob man auf das Pferd Gisa Krause setzt, ob sie nochmal ein Comeback schafft oder ob man halt sagt, nee, dann findet sich vielleicht ein Neuer, der sagt, okay, wir finden die Story aber cool und wir probieren es einfach. So, das ist halt, das wird sich einfach zeigen, ja, und mit diesem klassischen Sportsponsoring, das ist ja eh so ein aussterbendes Pferd, ne, so, also dieses, dass man irgendwie einen großen Partner hat und der ist dann auf dem Trikot, das ist gerade bei den, Problem, dass Leichtathletik im TV übertragen wird, in dem Maße, das ist einfach nicht mehr von Interesse. Ne? Und Social Media ist schön und gut, aber das braucht auch eigentlich Zeit und ist noch so ein kleiner Extrajob, den man hat. Und demnach ist die Situation für alle schon schwer, aber als frisch gebackene Mama oder wenn man das sich überlegt, schon schwierig. Ne?
Ja, und dann kommen ja noch so Detailfragen dabei, die aber ja absolut entscheidend sind. Akkreditierung. Ja, also Zugang zu bestimmten Bereichen bei einer Weltmeisterschaft, bei Europameisterschaften und erst recht bei Olympischen Spielen. Ihr wisst das alle, ja, für euch draußen. Da kommt man nicht einfach ins Olympische Dorf als Partner, als Familienmitglied oder was auch immer. Ja, das ist nicht mal eben, ja klar. Wir haben übrigens noch 26 Partner dabei und die Kinder sind auch noch dabei. Die brauchen alle eine Akkreditierung. So ist es leider nicht, ne?
Ja, das stimmt. Also das sind alles so Dinge, über die, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir in der Vergangenheit keine Gedanken gemacht. Ich wäre natürlich sehr davon angetan, wenn ich wüsste, ich fliege zu einem Diamond League-Rennen und wüsste, mein Kind wäre während der Trainingszeit vor Ort und halt auch eben während der Wettkampfphase betreut. Wie gesagt, ich kann das jetzt gut durch die Familie abdecken, in der Regel, ne? Aber das ja, ist natürlich jetzt in so einer Thematik Olympia, da gehe ich ehrlich gesagt gar nicht davon aus, dass ich mein Kind mit ins Olympische Dorf nehmen kann. Ne? Also dass der Plan wäre, dass eben die Familie vor Ort ist und dass wir uns dann auch mal sehen. Aber es ist dann halt auch leider eine Zeit, ich gehe jetzt mal von 7 bis 10 Tagen aus, wo ich meine Kleine halt nicht so häufig sehen werde. Das, so Phasen wird es auch geben. Jetzt im ersten Jahr werde ich sie immer mitnehmen. Und es wird dann aber auch irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo das eben nicht mehr geht. Spätestens wenn der erste Wettkampf irgendwo ist, wo ich halt über Nacht hinfliege. Und man läuft ja auch nicht immer nur eine Diamond League, sondern man hat ja auch hier und da mal einen Wettkampf, wo ja, der einfach ein bisschen kleiner ist, ein bisschen weniger finanzielle Mittel hat, wo das halt nicht machbar ist. Und dann, wie gesagt, die Urlaubstage der Familie und Partner, das ist ja auch dann eine Sache. Und vor allem da fragt man sich dann halt auch am Ende, ist es vielleicht nicht lukrativer, wenn ja, das Kind zu Hause bei Oma und Opa bleibt oder ob man halt dann noch für eine Extraperson einen Flug, ein Hotel und so weiter bucht. Und das ist natürlich, ich kann verstehen, wenn Frauen das auch gar nicht möchten. Also, weil es ist kompliziert. Es war einfacher vorher, zu 100%. Ja. Es war auch einfacher im Alltag. Da konnte ich einfach laufen gehen, wann mir danach war. Und jetzt ist mein Zeitplan halt sehr streng getaktet. Und es hat alles sein Für und Wider. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht mehr anders haben. Und ich glaube einfach, dass es machbar ist. Und ich finde es auch eine coole Herausforderung. Also ich hatte vorher sehr viel Zeit auch. An manchen Tagen, nicht immer, die habe ich jetzt nicht mehr so und ich finde das irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich noch eine andere Verpflichtung habe, so eine wirklich richtig coole Verpflichtung und das gibt mir sehr, sehr viel und man legt das Training nicht immer so, ja, auf die Goldwaage, also so, ich denke auch gar nicht darüber nach, habe ich jetzt Lust zu trainieren, sondern also entweder ich habe jetzt gerade einen Babysitter oder das Baby schläft gerade und demnach auf geht's, ja, Kleidung an, los. Und vorher denkt man, oh, ich müsste heute noch 10 Kilometer laufen, nach einer Stunde reicht auch. Das gibt's nicht mehr.
Aber Gisa, du bist sensationell positiv und die Einstellung, die du hier vermittelst, finde ich grandios. Auch als Vorbild für viele andere, hoffe ich. Und wenn dann die Strukturen vielleicht noch ein bisschen nachgearbeitet werden an der einen oder anderen Stelle, weil so eine, genau, ne, weil so eine Kita an so einem Olympiastützpunkt oder am Landesstützpunkt, das kann ja eigentlich in 2023 nicht mehr out of the world sein, logischerweise. Auf der anderen Seite ist das natürlich, genießt die Zeit, ja. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, ihr dreht euch dreimal um, die gehen zur Schule, ja, und beim vierten Mal umdrehen sagen die, was, mit euch in Urlaub fahren? Habt ihr sie noch alle?
Ja. Aber das ist jetzt schon nicht anders. Ich denke, das kann Philipp auch bestätigen. Also jetzt sind das schon 2 Kilo mehr und das in 7 Wochen, wo ich mir denke, wo ist die Zeit hin? Ne? Genau.
Also, ja, wir hatten heute die U5 und da dachte ich auch kurz nochmal, wann ist die Kleine so groß geworden? Also es ist einfach so, irgendwie, wenn du jeden Tag irgendwie auf einmal die Zeit vergeht so schnell und dann lasse ich auch Wahnsinn. Ja. Geht schnell, ohne dass sie schon in der Schule sind, Ralf, aber I feel you. Also ich glaube.
Weißt du, was das andere Problem ist? Ja, meine Kleine, ne? Weißt du, die Kleine, ja, die geht noch 2,5 Jahre zur Schule.
Ja, und dann.
Ja, und dann ist die fertig mit Schule. Ja, also so sieht es nämlich aus. Dann denkst du, war da nicht neulich da diese Einschulung? Das ist doch gar nicht so lange her, ja. Und dann war es das nämlich, ja. Also deshalb genießt die Zeit. Es ist diese ganzen Phasen, die kommen ja logischerweise nie mehr wieder. Irgendwann ist es ja auch okay, dass immer eine neue Phase kommt, aber es ist auch einfach toll mit so kleinen Mäusen, ja. Also ja.
Das stimmt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Dafür habe ich aber auch einen dankbaren Job. Also klar, jetzt ich habe nicht dieses erste Jahr Mutterschutz oder sowas oder Elternzeit, aber im Endeffekt ist die Trainingszeit am Tag verhältnismäßig kurz zu einem Arbeitsalltag. Ne? Also das sind keine 8 Stunden. Wir reden hier von 3, 3,5 Stunden pro Tag. Und das ist natürlich auch sehr dankbar. Und ich kann sie oft mitnehmen. Und wie gesagt, viele so, ja, verbring doch lieber Zeit mit deinem Kind, statt jetzt so viel zu trainieren. Und ich sag mal so, es ist ganz oft so, diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden, wo ich dann beim Training war, ich komme erfrischt wieder und habe dann die beste Belohnung, die man haben kann. Und demnach ja, ich tue auch was für mich, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass ich sehr, sehr viel Zeit auch mit ihr verbringen kann und dass wir das gut meistern und die Zeit rennt so oder so und ich versuche, so gut es geht, zu genießen, aber ihr habt wirklich recht, also es geht teilweise wirklich einfach zu schnell, aber das merkt man erst, wenn man älter
wird. Jetzt kokettiert doch bitte nicht schon wieder mit eurem Alter, also das kann ich jetzt nicht ertragen. Gisa, vielen Dank, Dank, dass du dir unter den Umständen eine Stunde für uns rausgekratzt hast.
Wir sehr zu schätzen. Ja,
also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank dafür und bleib so positiv. Das klingt wirklich toll.
Sehr gerne, ja, das mache ich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal wieder live.
Ja, vor allem ganz bald wieder im sportlichen Kontext, ne? Genau, ja.
Ja, ich kann nicht anders als positiv sein. Also es gibt mir gerade sehr viel positive Energie und wie gesagt, ich bin da auch guten Mutes, dass das alles hinhaut, wie ich es mir vorstelle.
Klasse, dann vielen Dank dir und was ich natürlich vorher ganz vergessen habe zu erwähnen, falls ihr das noch nicht tut, ich weiß, wahrscheinlich machen das alle schon von euch, wir werden natürlich dein Profil trotzdem auch in den Shownotes verlinken, Gesa. Euch allen zu Hause ein schönes sportliches Wochenende. Wer zufällig in Rot bei der Challenge sein wird, schaut bei Ralf und mir vorbei. Ich weiß gar nicht, kann man dich anquatschen, Ralf? Mich kann man nur anfeuern. Ich muss einen Marathon laufen.
Ja, also ich bin
extrem unvorbereitet.
Ich bin da, aber also Leute, ich verspreche, ich werde auch versuchen, die Leiden des Philipp P. im heißen Marathon unvorbereitet in der Staffel zu transportieren.
Es wird ganz schön. Also mal eben so ein Marathon bin ich auch noch nicht gelaufen. Aber
manchmal macht man verrückte Sachen für einen guten Zweck. Und als ich das letzten Herbst zugesagt habe, da dachte ich noch nicht dran, dass ich nicht mehr ganz so aktiv bin jetzt. Aber irgendwann holt einen das ja wieder ein, dass man denkt, ach, da war was, jetzt muss man Marathon laufen. Okay. Wird bestimmt trotzdem ganz lustig. In diesem Sinne, Leute zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und habt ein tolles Wochenende.